Meine sehr verehrten Damen und Herren, von Gut und Böse redet niemand mehr, der intellektuell etwas auf sich hält. Von Werten reden heute alle. Parteien debattieren über Grundwerte, Verfassungen werden als Wertordnungen verstanden und ob wir in einem Zeitalter des Werteverfalls oder des Wertewandels leben, wird Land auf, Land ab erörtert. Die Kirchen empfehlen sich der Gesellschaft weniger durch den Anspruch, den Willen Gottes kundzutun und die Auferstehung von den Toten zu bezeugen, als durch das Angebot, die Gesellschaft durch Wertevermittlung zu stabilisieren und der Jugend Wertorientierung zu geben. Die NATO soll nach Ansicht des englischen Premierministers nicht mehr Territorien, sondern Werte verteidigen. Sie soll die westliche Wertegemeinschaft schützen und neuerdings auch zu deren offensiver Ausbreitung beitragen. Der Rede von Werten, der Berufung auf Werte, haftet eine tiefe Zweideutigkeit an. Sie ist entweder trivial oder gefährlich. Oder besser, sie ist trivial und gefährlich zugleich. Und gefährlich ist sie wegen ihrer Zweideutigkeit. Darauf komme ich dann im letzten Teil des Vortrags noch einmal zurück. Trivial ist die Rede von Werten insofern, als natürlich jeder Gesellschaft gewisse Wertschätzungen gemeinsam sind. Der Bestand an solchen Gemeinsamkeiten in dem, was wir schätzen und was wir verabscheuen, ist in den modernen, hochentwickelten Gesellschaften im Vergleich zu älteren Lebensordnungen sehr geschrumpft. Man kann, wenn man will, denselben Tatbestand auch positiv ausdrücken und sagen, die Vielfalt an Lebensformen, Überzeugungen und Wertschätzungen habe zugenommen. Wir sprechen dann von Pluralismus, ein Begriff, der eher positive Konnotationen hat. Es ist sozusagen also in einer pluralistischen Gesellschaft ein größerer Reichtum an Gesichtspunkten, an Perspektiven, an Lebensweisen vereinigt als in einer weniger pluralistischen Gesellschaft. Aber auch in pluralistischen Gesellschaften gibt es einen unverzichtbaren Bestand an Gemeinsamkeiten. Dieser Bestand muss nicht unbedingt eine gemeinsame Sprache einschließen im linguistischen Sinn. Die Schweiz zum Beispiel hat 3 oder 4 offizielle Sprachen. Aber in einem anderen, nicht linguistischen Sinn hat sie sehr wohl eine gemeinsame Sprache. In dem Sinne nämlich, dass die Menschen unter denselben bzw. den entsprechenden Worten ungefähr dasselbe verstehen. Und dazu gehört auch, dass es ein gewisses gemeinsames Repertoire an Assoziationen gibt, das sich verbindet mit den öffentlichen Begriffen, den öffentlich wichtigen Begriffen. Zu große ideologische Differenzen verhindern solche Gemeinsamkeit an Assoziationen. Und das ist bei solchen Vokabeln wie die, die in der Öffentlichkeit gebraucht werden, man von Fortschritt, von Freiheit, von was auch immer man spricht. Das Wichtigste dabei sind die Obertöne und Untertöne, die nicht direkt in die Definition eingehen, aber die sozusagen mitschwingen und dem Begriff überhaupt erst seinen Gehalt geben. Zu große ideologische Differenzen verhindern diese Gemeinsamkeit und damit die Möglichkeit der Verständigung. Sie verhindern es mehr als linguistische Differenzen. Die Gemeinsamkeit an Assoziationen beruht auf einem gemeinsamen Fundus von Erinnerungen. In der Familie gibt es das, weißt du noch? Und dann tauen alle auf und fangen an, über das zu reden, was in diesem Weißt du noch impliziert ist, und jeder hat irgendetwas beizutragen und er braucht auch nur so ein paar Worte ins Spiel werfen und die anderen wissen schon, wovon die Rede ist. Das ist die Bedingung eines familiären Gesprächs. Auch Nationen haben einen solchen Bestand. Auf ihm beruhen zum Beispiel öffentliche Feste. Eine radikal pluralistische Gesellschaft kann kaum mehr gemeinsame Feste feiern. Und das ist ein großer Verlust. Man muss sich klar machen, der Gewinn des Pluralismus, der Reichtum an Lebensperspektiven, hat seinen Preis. Und der Preis, den der totale Pluralismus verlangt, ist zu hoch. Er würde jede Hochkultur zerstören und das Zusammenleben von Menschen unmöglich machen. Es sind allerdings nun ganz bestimmte Wertschätzungen, deren Gemeinsamkeit in einer pluralistischen Gesellschaft unverzichtbar ist. Dazu gehört einerseits die Wertschätzung der Toleranz, also der Bereitschaft, Menschen auch dann zu achten und in ihre Sphäre persönlicher Freiheit nicht einzugreifen, wenn ihre Überzeugungen, ihre Wertschätzungen und ihre Lebensformen von den eigenen abweichen. Diese Achtung findet ihren Ausdruck im Recht, in einer freiheitlichen Rechtsordnung. Es ist das Recht, das den Einzelnen bis zu einem gewissen Grad unabhängig macht von der freiwilligen Achtung und Toleranz, ja sogar vom Gewissen seiner Mitmenschen. Das Recht erzwingt nämlich die Respektierung der Freiheitssphäre. Vom Gewissen eines anderen abhängig sein, heißt keine Freiheit haben. Denn je nachdem, wenn sein Gewissen ihm befiehlt, mich umzubringen, und man würde sagen, ja, man muss aber doch die Gewissensfreiheit achten, dann wäre die Antwort, nein, diese Gewissensfreiheit muss man nicht nur, man darf sie nicht achten. Das Recht erzwingt die Respektierung dieser Freiheitssphäre. Jede Rechtsordnung ist eine Zwangsordnung. Nur als Zwangsordnung kann sie die Freiheit eines jeden garantieren. Die Gesetze erzwingen Gehorsam, auch von denen, die diesen Gesetzen nicht zustimmen. Das klingt unfreundlich und ich habe absichtlich die unfreundliche Version gewählt. Man kann dasselbe auch freundlich ausdrücken und sagen, die Gesetze des modernen Rechtsstaats schreiben nicht vor, dass man den Wertschätzungen zustimmt, die ihnen zugrunde liegen. Das ist genau dasselbe wie das, was ich vorher sagte. Sie erzwingen Gehorsam auch dann, wenn man den Gesetzen nicht zustimmt. Das war die große Errungenschaft am Ende der konfessionellen Bürgerkriege in Europa. In diesen Bürgerkriegen ging es um die geistigen Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens, also um die Wahrheit. Übereinstimmung in religiösen Wahrheitsfragen galt als Bedingung für ein friedliches Zusammenleben in einem Gemeinwesen. Der konfessionelle Bürgerkrieg in Europa hat gezeigt, dass die Wahrheit im konfessionellen Sinne verstanden, offenbar nicht mehr eine solche Garantie friedlichen Zusammenlebens war, weil sie gerade den Frieden unmöglich machte. An die Stelle trat deshalb das Prinzip, das Thomas Hobbes lapidar so formulierte, non veritas sed auctoritas facit legem. Nicht die Wahrheit, sondern die Autorität stiftet das Recht. Hobbes hatte die Autorität eines absoluten Monarchen im Auge. Aber das ist kontingent, das muss nicht so sein. Der Satz gilt genauso für demokratische Autoritäten, die von einer Mehrheit gewählt wurden. Die Legitimität ihrer Entscheidungen beruht nicht auf deren Richtigkeit, sondern auf der Legitimität des Verfahrens, mit dem sie zustande gekommen sind. Die Unanfechtbarkeit verfahrensmäßig zustande gekommener Letztentscheidungen ist nun nicht etwas, ist nicht ein Selbstzweck, ist nicht etwas, was uns von selbst als zwingend einleuchtet. Und es gibt ja auch Menschen, die, wenn sie von einem sehr ungerechten Urteil betroffen werden, das verfahrensmäßig korrekt zustande gekommen ist, empört sind und innerlich nicht bereit sind, dieses Urteil zu akzeptieren. Aber zum Recht gehört, dass man innerlich auch gar nicht bereit sein muss, es zu akzeptieren, dass man es äußerlich akzeptieren muss. Was steht hinter dieser Legitimation durch Verfahren, wie Luhmann das ausgedrückt hat? Dahinter steht ein elementares Interesse, nämlich eine Wertschätzung des Rechtsfriedens. Das Interesse am Rechtsfrieden, der wiederum Bedingung des Friedens überhaupt innerhalb eines Gemeinwesens ist. Die Alternative wäre nämlich, dass Parteien, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen, sich das, was ihnen nach ihrer Ansicht zusteht, mit Gewalt holen. Oder dass sie das, was ihrer Ansicht nach durch das Gemeinwohl gefordert ist, mit Gewalt durchsetzen gegen diejenigen, die eine gegenteilige Überzeugung besitzen. Dem Gewaltmonopol des neuzeitlichen Staates liegt zugrunde eine überragende Wertschätzung des innerstaatlichen Friedens. Was aber ist mit denen, die diese Wertschätzung nicht teilen? Also zum Beispiel mit Integralisten. Man sagt heute vielfach Fundamentalisten. Ich würde vorschlagen, diesen Sprachgebrauch zu korrigieren. Fundamentalisten meint ursprünglich Menschen, die nicht bereit sind, bestimmte Überzeugungen zur Disposition zu stellen, zur Disposition eines Diskurses. Ich würde sagen, everybody is a fundamentalist of something. Und es wäre auch sehr schlecht, wenn das nicht so wäre, wenn ein Mensch überhaupt alles zur Disposition stellen würde. Was man meint heute in dem kritischen Sinne unter Fundamentalismus, ist eher das, was ich im Anschluss an den französischen Ausdruck Intégriste mit Integralismus bezeichnen würde, nämlich Integralisten sind Menschen, die keinen Frieden akzeptieren, der nicht gegründet ist auf allgemeine Anerkennung dessen, was sie für die Wahrheit halten. Das meint man oft mit Fundamentalisten. Und dies in der Tat ist mit dem inneren Frieden unvereinbar. Also was ist mit diesen? Solche Menschen gibt es ja. Was ist mit Menschen, für die der innerstaatliche Friede nicht der höchste Wert ist, die also zum Beispiel den Kampf der Tyrannei vorziehen? Das gibt es ja auch. Was ist mit Revolutionären, die, um mit Bertolt Brecht zu reden, beschlossen haben, ihr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod? Was ist mit jenen Gegnern der Toleranz, die, wie seinerzeit Herbert Marcuse, die Toleranz selbst repressiv nennen? Was ist mit denen, die bestehende Ungerechtigkeiten strukturelle Gewalt nennen, ein Ausdruck, der von den Friedensforschern in den 60er und 70er Jahren eingeführt wurde und der dazu diente, Gewalt zu legitimieren. Weil man sagte, die bestehende Ungerechtigkeit ist sowieso schon Gewalt, strukturelle Gewalt, und die kann man nur wiederum mit Gewalt beseitigen. Dann hat man wieder eine Legitimationsformel, um das Gewaltmonopol des Staates zu bestreiten. Und schließlich, was ist mit denen, die die Beseitigung eben jener Bürgerfreiheit zum Programm erheben, durch die ihr eigenes Wirken erst ermöglicht wird? Aufgrund der Erfahrungen mit der legalen Machtergreifung der Nationalsozialisten hat die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, meines Wissens ebenso wie die Verfassung Österreichs, das Demokratieprinzip eingeschränkt durch Grundrechte. Grundrechte, die der Mehrheitsentscheidung entzogen sind. Man redet heute häufig von Grundwerten, darauf komme ich noch zurück. Von Grundwerten steht gar nichts in der Verfassung, sondern von Grundrechten. Und es wurde gleichzeitig die Möglichkeit eingeführt, bestimmte Parteien durch Verbot aus dem Kreis der wählbaren Alternativen auszuschließen. Solche Parteien nämlich, die auf die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung in ihrem zentralen rechtsstaatlichen Bestand hinarbeiten. Die Übereinstimmung der Gesetze mit der Verfassung und die Vereinbarkeit von Verfassungsänderungen mit den Grundrechten kontrolliert das Bundesverfassungsgericht. Und auch nur dieses Gericht kann, jedenfalls ist es in Deutschland so, über ein Parteienverbot entscheiden. Das Gericht hat seinerzeit die Kommunistische Partei Deutschlands verboten, übrigens nicht deren Nachfolger, die Deutsche Kommunistische Partei. Zurzeit liegt dem Gericht ein Antrag der Bundesregierung vor auf Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Wenn ich von der Gefährlichkeit der Rede von der Wertegemeinschaft spreche, dann möchte ich den Blick lenken auf die Tendenz, die Rede von Grundrechten allmählich mehr und mehr zu ersetzen durch die Rede von Grundwerten. Mir erscheint das in keiner Weise harmlos. Zwar ist es, wie ich zu Beginn sagte, natürlich so, dass der Kodifizierung von Rechten und Pflichten durch eine Verfassung Wertungen, Wertschätzungen zugrunde liegen. Und es ist auch wichtig, dass in einem Gemeinwesen solche tragenden Wertschätzungen öffentlich gestützt und weitergegeben werden. Ich nenne nur mal als Beispiel ein Land, an dem man sehen kann, wie gefährlich es ist, wenn dies nicht geschieht, Algerien. Die Situation eines solchen Landes ist nicht wünschenswert, denn hier gab es zunächst eine Militärdiktatur. Diese Militärdiktatur hat dann freie Wahlen veranstaltet und wollte eine westlich-parlamentarische Demokratie einführen. Die Wahlen gingen aber nicht wunschgemäß aus, sondern die Mehrheit wählte islamische Integralisten, die nun wiederum gar keine Demokratie im westlichen Sinne installieren wollten. Daraufhin wurde das Wahlergebnis kassiert und die Militärdiktatur fortgesetzt. In dieser Situation gibt es nämlich nur die Wahl zwischen zwei verschiedenen Diktaturen, einer traditionellen und demokratischen, das heißt auf die Mehrheit gestützten, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine emanzipatorische Minderheitendiktatur. Eine auf allgemeinem Wahlrecht beruhende, durch Grundrechte eingeschränkter Parlamentarismus kann nur existieren, wo die Mehrheit des Volkes das will. Aber eben dies kann durch die Institutionen des Rechts zwar gefördert, aber nicht garantiert werden. Wenn der Staat das garantieren will, dann muss er selbst zu dem werden, was er gerade ausschließen soll, nämlich zu einer Gesinnungsdiktatur oder, wie es heute euphemistisch heißt, einer Wertegemeinschaft. Ehe ich einige grundsätzliche Bemerkungen über die Gründe dieser Gefahr mache, die aus dem Selbstverständnis des künftigen Europa als Wertegemeinschaft droht, möchte ich an einigen Beispielen erläutern, was ich meine. Das Dritte Reich war zweifellos eine Wertegemeinschaft. Und man dachte 1945, dass das Verständnis des Staates als Wertegemeinschaft zu Ende gegangen sei. Die damals als höchste betrachteten Werte waren Nation, Rasse, Gesundheit. Die standen allemal über dem Recht. Und der Staat war, übrigens ähnlich wie im Marxismus, nur eine Agentur dieser höchsten Werte. Darum stand die Partei, die den Werten unmittelbar verpflichtet war, im Zweifelsfalle immer über dem Staat. Nun gibt es gewiss immer wieder Situationen, in denen Bürger den Gehorsam gegen ein Gesetz verweigern, weil dieses Gesetz ihren Überzeugungen von fundamentalen Rechten des Menschen widerspricht oder auch religiös von fundamentalen Geboten Gottes. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Satz der Apostel erschien Thomas Hobbes als ein ganz gefährlicher Satz, der sozusagen also einen Explosivstoff enthält und die rechtsstaatliche Ordnung in seinem Sinne erschüttert, weil es hier eine Instanz gibt, die noch höher steht als die der staatlichen Autorität. Das hat es immer gegeben und das muss es auch geben, denn das staatliche Gesetz kann nicht in jedem Falle das Höchste sein. Ein Mensch, der sich selbst achtet, wird in bestimmten Fällen den Ungehorsam vorziehen, dem Gehorsam von Gesetzen, die ihn zu etwas nötigen sollen, was gegen seine fundamentale Überzeugung ist. Aber wo die Staatsgewalt sich unter Berufung auf höhere Werte für legitimiert hält, Menschen an etwas zu hindern, was zu verbieten, ihr kein Gesetz erlaubt, da ist Gefahr im Verzug. Hier kurz 5 Beispiele. 3 aus der innerstaatlichen Praxis europäischer Länder, das 4. aus der europäischen Innenpolitik, das 5. aus der europäischen Außenpolitik. Das erste Beispiel. Seit einigen Jahren hat ein Begriff in die politische Sphäre Einzug gehalten, der dort von Rechts wegen nichts zu suchen hat, der Begriff der Sekte. Sekte, das ist ein negativ besetzter Ausdruck, mit dem traditionelle christliche Kirchen kleinere christliche Gemeinschaften bezeichnen, die sich von diesen Kirchen aus Gründen des Glaubensbekenntnisses oder der religiösen Praxis abgespalten haben. Ein uralter Ausdruck. In der Sprache der staatlichen Rechtsordnung hat dieser Begriff eigentlich nichts zu suchen. In Amerika gibt es ihn ja auch nicht. Spricht man von Denominations und damit meint man alle Konfessionen. Jeder Zusammenschluss von Bürgern aufgrund gemeinsamer Überzeugungen muss dem Staat gleich gelten, solange er nicht gegen die für alle geltenden Gesetze verstößt oder zu solchem Verstoß auffordert. Das ist aber leider nicht mehr der Fall. Sekten werden unter staatliche Beobachtung gestellt, zumindest weiß ich dies von der Bundesrepublik Deutschland und von Frankreich. Es wird von Staats wegen vor ihnen gewarnt und ihre Mitglieder werden von öffentlichen Ämtern möglichst ferngehalten. In dem neuen politischen Verständnis sind Sekten Gemeinschaften, die sich durch gemeinsame Überzeugungen definieren, und zwar Überzeugungen, die von der Mehrheit der Bürger oder der Mehrheit der politischen Klasse abweichen. Das erste Definitionsmoment, dezidierte Überzeugungen. Das zweite Kriterium für den Sektencharakter von Gruppen, die unter staatliche Beobachtung gestellt werden, ist, dass sie für ihre Überzeugung missionarisch werben. Drittens, dass sie eine starke Binnenstruktur besitzen, oft auch eine streng hierarchische Struktur, sowie manchmal eine charismatische Persönlichkeit an ihrer Spitze. Da alle diese Kriterien vage sind und da es in liberalen Staaten bisher nicht verboten ist, solchen Gemeinschaften anzugehören, ist die Aufnahme in den Katalog der Sekten eine Ermessensfrage der Administration, der Inhaber des öffentlichen Interpretationsmonopols, und ihre Verfolgung geschieht in der Regel durch informellen Druck und durch Diskriminierung ihrer Mitglieder. Warum kann ein Staat etwas gegen Sekten haben? Nur darum und nur dann, wenn er anfängt, sich selbst als Gemeinschaft zu verstehen, als Wertegemeinschaft, als Großkirche, die Dissidentengemeinschaften ausschließt. Als eine der drei höchsten Werte, zu deren Verinnerlichung jeder Bürger verpflichtet sein soll, bezeichnete der französische Staatspräsident unlängst die Toleranz. Toleranz gegen Anderssein ist, das sagte ich schon zu Beginn, wertvoll. Es ist deshalb wertvoll, weil Selbstsein, Identität, es wert ist, respektiert zu werden. Toleranz ist nicht ein Wert an sich, sondern Überzeugungen. Identität ist ein Wert an sich, ist das, was einem Menschen Würde gibt, und in der Würde des Menschen gründet der Wertcharakter der Toleranz. Toleranz bedeutet gelten lassen von Anderssein, ethnischem, kulturellem, sexuellem oder überzeugungsmäßigem Anderssein. Toleranz ist, sagte ich, ein hoher Wert, weil er in der Würde menschlichen Selbstseins gründet. Ich kann Achtung verlangen vor meiner Überzeugung, auch von dem, der sie für falsch hält. Weil die Achtung nicht dem Inhalt meiner Überzeugung gilt, sondern mir, der ich mich mit ihr identifiziere. Das heißt, Achtung vor meiner Überzeugung schließt nicht ein, dass der andere sie nicht für falsch halten durfte. Und wenn jemand die Überzeugung eines anderen dezidiert für falsch erklärt, dann darf man ihn deswegen nicht der Intoleranz bezichtigen, solange er bereit ist, diese von ihm für falsch gehaltene Meinung zu respektieren, weil er denjenigen respektiert, der diese Überzeugung hat. Wenn jemand die Überzeugung für schlecht hält, die ich habe, wird er, wenn er mir wohl will, versuchen, sie mir auszureden. Jemand ist nicht wirklich mein Freund, der mir nicht versucht, etwas auszureden, was er selbst für ganz schlecht hält. Dann bin ich ihm einfach egal. Wir werden streiten, aber wir werden uns gleichzeitig tolerieren. Die Verankerung der Toleranz in der Überzeugung von der Würde der Person ist eine solide Verankerung. Wo dagegen Toleranz überhaupt nicht verankert ist, weil sie selbst zum höchsten Wert hinauf stilisiert wird, da wird sie grundlos und hebt sich selbst auf. Die Forderung, andere Überzeugungen zu achten, wird jetzt zur Forderung, keine Überzeugung zu haben, aufgrund deren man überhaupt Gegenteilige für falsch halten kann. Und Überzeugungen, die man nicht als Hypothese zur Disposition zu stellen bereit ist. Solche Überzeugungen zu haben, gilt dann schon als Intoleranz, und die sie haben, nennt man dann Fundamentalisten, was eine Totschlagvokabel ist. Die Toleranzforderung verwandelt sich sozusagen unter der Hand in eine intolerante Dogmatisierung des Relativismus als der herrschenden Weltanschauung, die den Menschen schrankenlos disponibel macht für jede Art von kollektiver Zumutung. Die christlichen Kirchen scheinen mir schlecht beraten zu sein, wenn sie ihre Sektenkritik irgendwie verbinden mit der staatlichen. Und wenn sie sich nicht schützend vor diese Gruppen stellen, auch wenn sie deren Überzeugungen für falsch halten, noch kein Zeuge Jehovas, der mir versucht, die Haustür einzurennen, hat verstoßen gegen irgendwelche bürgerlichen Rechte oder hat versucht, mich in meiner Freiheit zu beeinträchtigen. Er will mir wohl, weil er mir die Rettung meiner Seele nahebringen will, so wie sie er versteht. Und das muss ich achten, auch wenn ich der Meinung bin, dass er da falsch liegt. Die Unterdrückung solcher positiver, auch missionarischer Überzeugungen verwandelt die Liberalität einer Rechtsordnung in die Diktatur einer liberalen Weltanschauung. Übrigens, wenn die Kirchen sich liieren mit dieser staatlichen Sektenverfolgung, und wenn sie gleichzeitig weiter wie bisher schrumpfen, dann ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis sie selbst öffentlich als Sekten wahrgenommen werden. Sie erfüllen nämlich ungefähr alle die Kriterien, die ich am Anfang nannte. Dass die gegenwärtige katholische Kirche eine Großsekte sei, kann man bereits lesen bei Hans Küng. Und wenn man die eben genannten Kriterien zugrunde legt, dann ist das nicht einmal falsch. Man schilt sie ja seit jeher als intolerant, weil sie sich selbst definiert durch bestimmte Glaubensüberzeugungen. Sie kann und will aber seit langem für die Durchsetzung dieser Überzeugungen nicht mehr den staatlichen Arm bemühen. Aber nun beginnt der staatliche Arm von sich aus, sich eine Zivilreligion zuzulegen. Die europäischen Rechtsordnungen gründeten zwar selbst in bestimmten Überzeugungen, vor allem in der von der Würde der Person, und eben deshalb verzichteten sie darauf, Überzeugungen oder deren Verwerfung zur Pflicht zu machen. Nicht die Wahrheit, sondern die Autorität macht das Gesetz. Das war die Konsequenz, die Thomas Hobbes gezogen hatte aus dem konfessionellen Bürgerkrieg. Und die mühsam erworbene Errungenschaft des liberalen Rechtsstaats wird wieder preisgegeben, wenn der Staat sich versteht als Wertegemeinschaft, auch wenn es eine liberale Wertegemeinschaft ist, nämlich eine solche, die Liberalismus als Weltanschauung statt als Rechtsordnung versteht. Die Sektenverfolgung ist ein ziemlich sicherer Indikator für die hier drohende Gefahr, die Gefahr eines liberalen Totalitarismus. Übrigens kann man sehr Schönes darüber lesen bei John Rawls, dem großen amerikanischen Ethiker und Rechtstheoretiker, der die Liberalität des Staates ebenso definiert, dass er Überzeugungen respektieren und schützen muss, und zwar auch die Überzeugungen, die in einem inhaltlichen Sinne intolerant ist. Rawls schreibt einmal, der alte Satz, außerhalb der Kirche ist kein Heil, verstößt in keiner Weise gegen die liberale Rechtsordnung, solange man nicht den staatlichen Arm bemühen will, um die Menschen zu dem so verstandenen Heil zu zwingen. Ein zweiter Indikator für die Gefahr, die ich nannte, ist es, wenn die staatlichen Institutionen aufgeboten werden, um bestimmte verfassungskonforme, aber von der Mehrheitsmeinung abweichende politische Positionen öffentlich zu ächten. Dies geschah am 9. November 2000 in Deutschland. Schon am Anfang der 70er Jahre gab es einige Versuche, linke sozialistische Positionen dadurch zu diskriminieren, dass man sie verantwortlich machte für die gewaltsamen Formen ihrer Durchsetzung. Man brachte sie in Verbindung mit dem damaligen Terrorismus. Und linke Autoren wie Habermas haben sich vehement verteidigt gegen diese Unterstellung. Es gab zwar einige nicht unangesehene linke Autoren, die tatsächlich auch Gewalt rechtfertigten. Aber soweit sie das nicht taten, sondern nur sozialistische Positionen vertraten, im klassischen Sinne, war es unberechtigt, sie verantwortlich zu machen für diejenigen, die dies mit Gewalt und durchzusetzen versuchten, wie unser jetziger Außenminister. Die Versuche blieben damals vereinzelt und erfolglos. Dennoch versucht man in Deutschland, sehr im Unterschied zur Schweiz übrigens, eine öffentliche Diskussion, zum Beispiel um die Frage der Zuwanderung von Ausländern, nicht zu entfachen, um diese Frage wirklich gründlich zu diskutieren und die stärkeren Argumente in der Sache zur Durchsetzung zu bringen, sondern indem man versucht zu verhindern, dass restriktive Positionen oder gar ein ethnisch-kulturelles Selbstverständnis der Nation von vornherein als unanständig tabuisiert und mit der Gewalttätigkeit gegen Ausländer oder für die Gewalttätigkeit gegen Ausländer verantwortlich gemacht werden oder in Beziehung gebracht werden. Dass so etwas geschieht in politischen Auseinandersetzungen, ist normal. Das muss man hinnehmen. Gefahr ist nicht im Verzug, wenn Demonstrationen gegen rechts stattfinden.